Ein schöner Tag ist heute, ganz schön sonnig und ich bin mir sicher, dass wir auch den Nachmittag, Sabbatnachmittag schön verbringen werden in dem, was wir für heute geplant haben. Ich bin mir sicher, dass einige auch in die Natur gehen werden oder vielleicht jemanden besuchen, uns mit Gottes Wort beschäftigen. Das ist das, was für den Sabbattag sehr schön und richtig ist. Und möge Gott uns auch jetzt in dieser Predigtstunde seinen Geist geben, dass wir in seinem Geist und mit seinem Wort, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir einen Segen Gottes empfangen und dass wir wissen, Gott hat uns zu uns gesprochen heute. Nicht, dass der Prediger da ist und er versucht, Worte zu finden, sondern Gott spricht uns an. Und mein Gebet auch vor Gott, dass er unsere Herzen aufmacht, dass sein Wort da reinfließen kann. Heute für diese Predigt habe ich euch ein Wort mitgebracht. Und zwar das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Ist jede frohe Botschaft ein Evangelium? Also es muss etwas Besonderes da sein. Es gibt so viele frohe Botschaften. Die Definition stimmt. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Aber nicht jede frohe Botschaft ist ein Evangelium, sondern eine frohe Botschaft oder die frohe Botschaft über die Erlösung. Jetzt mache ich Klammer auf in meiner Predigt. Margarete, du sitzt sehr schön vor jemanden da hinten. Da ist so vielleicht mal Blick versperrt. Entweder eine andere, danke dir, dann sehe ich dich nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne euch sehen. Wir sind heute nicht so viele in der Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Aber ich mag so einen Blickkontakt mit meinen Zuhörern und ich danke dir schön. Danke. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Margarete, noch nie habe ich dich in der zweiten Reihe gesehen. Das ist eine gute Gelegenheit heute. Dankeschön. Eine frohe Botschaft über die Erlösung durch Jesus Christus. Nicht jede frohe Botschaft ist ein Evangelium, aber das ist eine frohe Botschaft. Die Sünder sind gerettet durch Jesus Christus. Im Neuen Testament kommt das Wort Evangelium sehr oft vor. Aber an einer Stelle steht zu diesem Wort noch ein Zusatzwort und heißt das ewige Evangelium. Wisst ihr, wo das steht? Wo steht das ewige Evangelium? Offenbarung 14. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir dieses Wort haben, das ewige Evangelium. Offenbarung 14. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Und ich möchte gerne diesen Text, die Botschaft des ersten Engels, das ist das ewige Evangelium, mit euch heute betrachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen und wir lesen gemeinsam in Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 und 7. Da steht dieses ewige Evangelium. Offenbarung 14, Verse 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen. Bis hierher. Das ewige Evangelium. was ist das Evangelium? An dieser Stelle erzähle ich euch etwas, was ich gehört habe. In einer Gemeinde gab es einen Bruder, einen Mitglied der Gemeinde, der nach jeder Predigt etwas auszusetzen hatte. Oder eine Nachfrage oder irgendwas musste er mit dem Prediger sprechen. Manchmal war er nicht einverstanden, was der Prediger gesagt hat, aber nach jeder Predigt kommt er zum Prediger und er hat etwas auszusetzen oder zu fragen. Und nach dieser Predigt kommt er zum Pastor und sagt, ich wollte nur fragen, ob das Wahrheit ist, was Sie gesagt haben. Sagt er, ja, was denn? Gut, ob Sie per Sie oder per Du, auf jeden Fall, wenn das in der Gemeinde ist, wir sind alle per Du. Du hast gesagt in deinem Wort, in deiner Predigt, dass im Evangelium so steht, wenn jemand dich auf einer Backe schlägt, du sollst ihm auch die andere bieten. Stimmt das? Und der Prediger sagt, ja, das steht so, das sagt das Evangelium so. Und der Mann, ohne Hemmungen, er nimmt einen Schwung und dem Pastor eine Ohrfeige vor allen Leuten. Und der Pastor war ein bisschen überrascht, aber dann ist er sehr schnell zu sich gekommen. Er war auch schlagfertig und dann sagt er, im Evangelium steht auch dieses Wort. Mit welchem Maß du misst, wird auch dir gemessen. Und noch mit größerer Schwung schlägt er den Bruder zurück. Und all das haben die Gemeindeglieder beobachtet und gesehen. Und eine ältere Schwester war richtig erschrocken und dann hat sie gesagt, unser Prediger schlägt sich mit dem Bruder dort. Und der Gemeindeleiter war in der Nähe, sagt, nein, sie schlagen sich nicht, sie erklären sich nur das Evangelium. Habe ich auch ein bisschen geschmunzelt, dass ich das gehört habe. Das ewige Evangelium zu erklären, soll uns das ewige Evangelium erschlagen? Das ewige Evangelium wird uns nicht erschlagen, obwohl das eine Hammerbotschaft ist. Und sicher wird auch einige erschlagen. Das ist klar. Jesus hat auch selber gesagt, zitiert den Text aus dem Alten Testament und überträgt auf sich und sagt, das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und der Stein ist ein Eckstein geworden, denkt an sich und an die Botschaft, an das Evangelium. Und dann sagt Jesus bekannte Worte, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Aber auf wen dieser Stein fällt, der wird ihn kaputt machen. Der wird ihn zermahmen. Und wir kennen das, was Jesus gesagt hat. Eine Hammerbotschaft. Eine Hammerbotschaft, die auch ein Ziel hat, zu zerschellen oder zu zerschlagen. Wenn wir auf diese Botschaft fallen, dann werden sich unsere Gedanken, unsere Philosophien, unsere sündhafte Lebenswünsche und das, was alles von der Sünde gekommen ist, wird kaputt sein. Aber wenn das nicht kaputt ist, dann wird dieser Stein dann diesen Menschen auch zermahmen. So sagt Jesus. Es ist noch Zeit. Wir haben noch die Zeit vor uns, dass wir uns durch das Wort Gottes erschlagen lassen, sage ich so. Ich wage es so zu sagen. Das Wort Gottes, das Evangelium soll etwas in uns verändern, soll etwas zerschlagen, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es ziemlich schwer für uns sein, für jeden Menschen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den Schöpfer Gott an. In diesem Text sehe ich eine klare Struktur. Manchmal mag ich Predigten halten mit klaren drei Punkten und da sehe ich hier Dem ersten Punkt ist die Botschaft von dem Engel, der sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ich habe mir ein wenig Gedanken darüber gemacht. Was bedeutet diese Botschaft für uns? Wenn wir sagen, dass das eine Hammerbotschaft ist, und ist es auch, was bedeutet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre? Sollen wir tatsächlich Angst vor Gott haben? Sagt uns die Bibel, dass wir Gott fürchten sollen? Ist diese Furcht mit der Angst gleichzusetzen? Was wird uns die Bibel hier sagen? Wir leben in der Zeit, wo die Menschen tatsächlich keine Angst mehr haben, vor allem nicht vor Gott. Wer hat noch Angst vor Gott oder Furcht vor Gott in der heutigen Zeit? Wir sprechen über Ehrfurcht, aber das ist auch nicht mehr da und auch nicht so viel, wie es sein soll. Ich erinnere mich als Schüler habe ich so richtig Angst vor einigen Fächern, vor allem vor den Prüfungen. Die Schüler unter uns wissen, dass die Mathe war mein Problem. Und da habe ich so richtig Angst gehabt. Und wo es Prüfung war oder irgendein Test, dann habe ich so richtig Angst gehabt. Und warum denn? Meine Familie wollte mich ermutigen, sagen und haben gesagt, warum hast du denn Angst? Was kann dir passieren? Die Leute werden dich nicht erschlagen. Keiner wird dich irgendwie schlagen oder umbringen. Warum sollst du Angst haben? Das Einzige, was mir passieren konnte, ist, die Prüfung nicht zu bestehen und vielleicht die Prüfung nochmal machen zu müssen. Oder vielleicht das Jahr zu wiederholen. Das ist auch nicht so leicht. Aber warum soll ich Angst haben? Und da erinnere ich mich an meine Mutter, die gesagt hat, du sollst keine Angst haben. Du sollst nur ernst die Sache nehmen und dich mit Konzentration darauf vorbereiten. Und alles andere überlasse den lieben Gott. Du kannst auch beten. Aber ernst nehmen und konzentriert auch diese Prüfung akzeptieren. Das habe ich in Verbindung gebracht mit dieser Botschaft, mit diesem ersten Punkt von dieser Botschaft vom ersten Engel. Fürchtet Gott heißt für mich, Gott ernst nehmen, Gott mit Respekt nehmen, das, was er gesagt hat, ihm Ehre zu geben und mich auf die Prüfung vorbereiten. Jeder Mensch hat seine Prüfungen im Leben, in seinem Alltag. Auch wir haben Prüfungen. Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir Gott ernst nehmen, da bereiten wir uns vor auf die Prüfung. Manchmal habe ich gedacht, dass diese Botschaft für die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, für die Menschen in der Welt, so steht auch hier, alle Nationen und Sprachen und Stämmen soll man diese Botschaft verkündigen. Aber sehr, sehr schnell habe ich festgestellt, dass diese Botschaft eine Botschaft für dich und für mich ist, in der ersten Linie. Denn Satan, er weiß genau, dass wir, die wir gesagt haben, wir wollen Gott dienen und nicht dir, wir sind ein Dorn im Auge und eher eine Zielscheibe von ihm. Er will nicht viel diese Menschen in der Welt, die an ihn nicht glauben, damit jagen, denn sie gehören sowieso ihm. Aber du, der du dich auf die Seite Gottes gestellt hast, er hat etwas dagegen. Und dann bist du sehr oft eine Zielscheibe. Gott möchte dir helfen, aber wenn du das wahrnimmst und das ernst nimmst, was Gott dir sagt, dann bist du auf seiner Seite. Beginne jeden neuen Tag mit Jesus und gib dich ihm oder vertraue dich an in seine Hand und kannst ihm sagen, Herr Jesus, leite du mich an diesem Tag. Es gibt so viele Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, wohin mich alles meine Lebenswege führen werden, aber ich möchte in deiner Hand sicher sein. Also Gott ernst nehmen. Die erste Botschaft von diesem ewigen Evangelium. Die zweite Botschaft sagt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Darf ich mal fragen, was ist gekommen? Die Stunde seines Gerichts. Das Gericht Gottes ist gekommen. Interessant, hier steht nicht, das Gericht Gottes wird kommen, sondern etwas ist schon gekommen. Das Gericht Gottes hat begonnen. Und wir wissen, das Gericht Gottes hat drei Phasen. In der ersten Phase, das ist ein Gericht für die Gläubigen. Ein Gericht für jeden, der sich auf die Seite Jesus gestellt hat, der seine Sünden ihm übergeben hat. Das ist ein Gericht für die Gläubigen. Und da kommt die zweite Phase und die dritte Phase. Jetzt möchte ich nicht weiter erzählen, aber mir ist wichtig, diese erste Phase. Ein Gericht für die Gläubigen. Es gibt etwas Besonderes an diesem Gericht. Und zwar, das ist ein Gericht für die Gläubigen, aber die Gläubigen kommen gar nicht ins Gericht. Ist das so miteinander zu verbinden? Ein Gericht für die Gläubigen, aber die Gläubigen kommen gar nicht ins Gericht. Wie kann man das verstehen? Jesus hat selber gesagt in Johannes Kapitel 5, wer mein Wort hört und wer glaubt, den, der mich gesandt hat, er kommt nicht in das Gericht. Wie? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott in diesem Gericht. Die geretteten Gläubigen, die Gläubigen, die ihr Leben Jesus übergeben haben, sie haben die Verzeihung oder die Vergebung ihrer Sünden bekommen. Wenn du die Vergebung deiner Sünde bekommen hast, da kommst du gar nicht ins Gericht, sondern derjenige, der deine Sünde auf sich genommen hat, er kommt in das Gericht. Und es ist ein interessanter Vortrag, war mal, wo jemand erzählt hat, dass in diesem Gericht Jesus gerichtet wird, nicht wir. Und ich habe dann zum ersten Mal diesen Gedanken gehört. Da steht auch im Text, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das heißt, Jesus wird gerichtet und nicht wir. Und warum? Weil du ihm deine Sünde übertragen hast. Du bist befreit von dieser Sünde. Warum sollst du ins Gericht kommen, wenn du befreit bist? Unser einziges Problem ist, ob wir alle Sünden Jesus übergeben haben. Ob du dich von Jesus befreien lassen hast von allen Sünden. Wenn du merkst, dass du nicht befreit bist, dann ist die höchste Zeit, zu Jesus zu kommen, alle deine Sünden ihm zu übergeben. Denn er ist auch deswegen gekommen und deswegen gestorben, damit er dich und mich befreien kann von unserer Schuld. Stell dir mal vor, du schuldest jemandem eine hohe Summe. Vielleicht einer Institution. Etwas hast du genommen, Kredit oder was auch immer, und du hast nicht bezahlt, kannst nicht mehr zahlen, und da bekommst du einen ersten Brief von denen und sagen, ja, so, terminiert, die Frist ist dorthin und so weiter. Wenn nicht, dann Konsequenzen. Und da kommt einer und übernimmt deine Schuld auf sich. Und da geht ihr zusammen zum Notar, notariell alles festgehalten, du bist jetzt frei von dieser Schuld und der andere hat diese Schuld auf sich genommen. Du bist frei. Und wenn es nach ein paar Wochen passiert, dass du wieder von diesem Gläubiger ein Schreiben bekommst und dass er androht mit Vollstreckung, dann kannst du sagen, was ist jetzt? Die Schuld ist auf jemanden anderen übertragen. Du hast Papier in der Hand, notariell beglaubigt, und die Schuld ist nicht mehr bei dir. Du kannst ruhig sein, weil du alles geregelt hast. Das ist nur ein blasses Bild, was die Gläubigen mit Jesus erlebt haben. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Und das ist notarial bestätigt worden, unterschrieben durch sein Blut. Und da bist du sehr sicher. Das einzige Problem dabei ist, ob du alle deine Sünden Jesus übergeben hast. Oder hast du etwas in dir, was du gerne hast, was du gerne in dir behalten möchtest, da für diese Schuld tritt Jesus nicht ein für dich. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und da ist eine Aufforderung für jeden, der diese Botschaft hört, solange noch Zeit ist, lass dich befreien von allem, was nicht in Ordnung ist. Und lass dir von Gott ein neues Herz schenken, ein neues Leben. Da kommst du gar nicht in das Gericht, sondern Jesus tritt für dich ein. Fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre. Die zweite Botschaft war, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und dann gibt es auch noch eine dritte Botschaft in bei diesem ersten Engel. Betet den Schöpfer Gott an. Betet den an, der geschaffen hat. Und da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, was bedeutet, den Schöpfer Gott anzubeten? Womit zeigen wir, dass wir den Schöpfer Gott anbeten? Wenn du auf seine Geschöpfe achtest, in der Natur, es ist sehr schön, und wir sind aufgerufen, auf die Geschöpfe Gottes zu achten, auf die Natur zu achten, zu pflegen. Das ist die Aufgabe, die Adam und Eva gleich am Anfang bekommen haben. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Aber ist das die Anbetung Gottes aus dieser Engelsbotschaft? Wahrscheinlich nicht. Oder wenn du freundlich bist zu deinen Mitmenschen, und das ist sehr wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, sagt die Bibel. Und du bist immer freundlich und hilfsbereit. Und das ist etwas, was wir im Namen Jesu tun. Aber die Frage stelle ich immer, ist das die Anbetung Gottes, was hier genannt ist? Es ist wichtig, mit unseren Mitmenschen gut zu leben. Aber offensichtlich ist das nicht gemeint, wenn es hier steht, bete den Schöpfer Gott an. Wenn du regelmäßig in die Gemeinde kommst und dir Predigten anhörst und mitmachst im Lobpreis Gottes und betest zu ihm, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat, damit wir eine Gemeinschaft mit ihm pflegen können. Aber wieder die Frage, ist das die Anbetung Gottes, was hier gemeint ist? Offensichtlich nicht. Was ist die Anbetung des Schöpfergottes? Wenn wir auf diese Frage eine Antwort finden wollen, dann müssen wir in den Schöpfungsbericht reinkommen, wo wir den Schöpfergott sehen. Und am Ende der Schöpfung lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 2 und 3, so endet der Schöpfungsbericht mit den Worten, Gott vollendete am siebten Tage seine Werke, die er geschaffen hat. Und Gott ruhte am siebten Tag und Gott segnete den siebten Tag und Gott heiligte den siebten Tag. Und im vierten Gebot wiederholt Gott diese Aufforderung, ihn als den Schöpfer anzubeten, durch den Tag, den er eingesetzt hat, als eine Erinnerung an die Schöpfung. Und sehr oft, wenn ich mit Leuten spreche, die mit der Schöpfung Probleme haben, die mehr an die Evolution denken und daran glauben, was die Menschen gesagt haben. Übrigens, dafür braucht man auch einen großen Glauben, auch an die Evolution zu denken. Aber die Menschen, die nicht an den Schöpfergott glauben, sie können überhaupt nicht auch den Tag halten, den der Schöpfergott gesegnet hat und geheiligt hat. Denn sie haben keine Begründung dafür. Und es gibt keinen, der den Sabbat heiligt, der dann auf die Evolution oder irgendwelche andere Entwicklungen glaubt. Die zwei Sachen gehen miteinander. Die klare Botschaft vom ersten Engel, wir sollen in der heutigen Zeit den Schöpfergott anbeten. In einer Zeit, wo der Schöpfergott immer mehr verschwindet aus den Gedanken der Menschen. Das ist die Dringlichkeit dieser Botschaft. Betet Gott an. Und den Schöpfergott beten wir an, wenn wir den Sabbat halten, wenn wir das als jede Woche nehmen wir eine Erinnerung an das, was er gemacht hat. Diese Botschaft ist klar, ist verständlich. Nur von uns hängt es ab, ob wir diese Botschaft annehmen oder nicht. Als ich an die Klarheit dieser Botschaft gedacht habe, habe ich mich erinnert an welche Spiele, die wir als Kinder gespielt haben. Und wahrscheinlich spielen auch heute Kinder und Teenager, wenn sie in der Gruppe sind, ein Spiel heißt Telefongespräch oder Telefone miteinander spielen. Und da sitzen die Kinder im Kreis und einer sagt einem eine Botschaft oder der anfängt oder der Spielleiter und der hört ins Ohr geflüstert eine Botschaft. Und der hat eine Aufgabe, dem anderen zu sagen. Und so geht diese Botschaft von einem zu anderen in den gleichen Kreis. Kennt ihr das Spiel? Stille Post. Stille Post heißt. Okay. Und da am Ende, der Letzte steht auf und sagt, was er verstanden hat, was er gehört hat. Und manchmal haben wir so gelacht, weil in diesem Kreis, je größer der Kreis, desto die Botschaft ist so verdreht. Und da vergleicht man das mit der wahren Botschaft, was der Erste gesagt hat. Und da merkt man einen großen Unterschied. Was will ich damit sagen? Wenn wir die Botschaft Gottes auch so mit Leuten sprechen, von einem Mund zum anderen, dann könnte es sein, dass die Botschaft an ihre Wichtigkeit, an ihre Botschaft verliert. Aber Gott möchte uns zeigen, was für ihn wichtig ist, klar und deutlich. Das ist die erste Engelsbotschaft. Das ist die Dringlichkeit, es ist eine Dringlichkeit da, dass die Botschaft mit Engelspräzision und mit Engelsgeschwindigkeit in der heutigen Zeit gepredigt werden soll. Nicht nur diese erste. Wir werden irgendwann mal bei den nächsten Gottesdiensten, wo ich hier bin, auch die zweite Engelsbotschaft unter die Lupe nehmen. Auch die dritte Engelsbotschaft unter die Lupe nehmen. Gott hat eine Botschaft, uns Menschen in der Endzeit zu sagen. Und möge Gott uns auch helfen, dass wir diese Botschaft verstehen. Nicht, dass es einfach so in der Bibel steht, sondern dass das auch Platz in unserem Herzen findet. Ich möchte nochmal wiederholen, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, nicht Angst zu haben, sondern Respekt vor Gott, vor dem, was er gesagt hat und auch eine Ehrfurcht vor Gott, Gott zu tragen in unseren Herzen, zu unseren Mitmenschen, das ist diese Gottesfurcht, die wir in uns haben und ihm die Ehre geben. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir denken an das Gericht, wir denken an die Sünder, die vor Gericht Gottes kommen sollen. Aber wenn du deine Sünde, dein Leben Jesus übergeben hast, dann hast du vor diesem Gericht gar nichts zu fürchten. Denn Jesus sagt, derjenige kommt gar nicht in das Gericht, sondern Jesus, er nimmt deine Schuld auf sich. Und bete den Schöpfergott an. Möge Gott uns helfen, dass wir diese Botschaft verstehen und dass wir auch als Kinder Gottes auch das auch weitertragen können. Dann werden wir viele Erfahrungen mit Gott machen und dann werden wir auch viel mit Leuten sprechen können und einen Segen von Gott bekommen, weil wir das tun, was er gesagt hat. Möge Gott uns segnen und uns Kraft dafür geben. Und wie gesagt, beim nächsten Mal oder in den nächsten Malen wollen wir auch die weiteren Engelsbotschaften unter die Lupe nehmen und darüber nachdenken. Gott möge uns dabei helfen und uns segnen. Amen.